Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Abermals ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Das Markus-Evangelium steht zurzeit im Mittelpunkt unseres Interesses. Was Stil und Aufbau betrifft, unterscheidet es sich sehr deutlich zum Beispiel vom Matthäus-Evangelium. Matthäus hat seinen Bericht über das Leben und Sterben Jesu vor allem für Menschen geschrieben, die in der jüdischen Tradition verwurzelt waren. Er nimmt sie gleichsam an die Hand und zeigt ihnen, schau hier, an dieser Stelle im Alten Testament gibt es bereits einen Hinweis auf Jesus. Und als Jesus dies und jenes getan hat, ging eine uralte Prophezeiung in Erfüllung. Ganz anders das Markus-Evangelium. Es ist schlichtweg für einen anderen Menschenschlag geschrieben. Und zwar für den Römer, wie man ihn sich so vorstellt, mitten im Leben stehend, selbstbewusst, Bürger eines Reiches, das sich zeitweise von den britischen Inseln bis in den Nahen Osten ausdehnte. Passend dazu das Markus-Evangelium, nur 16 Kapitel lang und schnell zur Sache kommend. Natürlich haben Sie recht, wenn Ihnen diese Zuordnung zu pauschal erscheint. Natürlich gibt es auch jüdische Haudegen, so wie es auch religiös interessierte und feinfühlige Römer gibt. Aber diese grobe Zuordnung hilft schon zu verstehen, warum etwa ein bestimmtes Ereignis in dem einen Evangelium ausgelassen und in dem anderen aus einem anderen Blickwinkel erzählt wird. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht nun das vierte Kapitel des Markus-Evangeliums. Ein Kapitel, das größtenteils aus Gleichnissen besteht. Ich bezeichne das Markus-Evangelium gern als das Evangelium der Tat. Und wenn ich auf die drei ersten Kapitel zurückblicke, dann stelle ich fest, es hat sich schon einiges getan. Jesus ist bei den Pharisäern in Ungnade gefallen, weil er am Sabbat, dem wöchentlichen Ruhetag der Juden, einen Kranken geheilt und einen Besessenen von einem bösen Geist befreit hat. Außerdem wurden seine Jünger dabei beobachtet, wie sie am Sabbat ein paar Getreideähren ausgerauft haben, um die Körner zu essen. Unerlaubte Erntearbeit, so lautete das Urteil der Pharisäer. Doch was Jesus dazu sagte, das brachte sie erst recht zum Kochen. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Besonders der letzte Satz hat es in sich. Jesus beansprucht für sich, Herr über den Sabbat zu sein, also mit göttlicher Vollmacht ausgestattet zu sein. Und das sehen die Pharisäer als Gotteslästerung an. Zitat aus Markus 3, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Das vierte Kapitel wirkt nun fast wie eine Atempause nach den vielen Dingen, die bereits passiert sind. Es werden einige Gleichnisse wiedergegeben, die Jesus den Menschen erzählt hat, die sich in großer Zahl am Ufer des Sees Genezareth versammelt haben. Die Situation dort am See wird in den Versen 1 und 2 beschrieben. Und er fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Lande am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Gleichnisse sind eine wunderbare Möglichkeit, um Menschen mit Gottes Botschaft zu erreichen, die kein großes Vorwissen haben oder die in einer bestimmten Situation gar nicht darauf eingestellt sind, sich einen langen und gut ausgearbeiteten Vortrag anzuhören. Bei einem Gleichnis wird ein alltäglicher Vorgang, den praktisch jeder aus eigener Anschauung kennt, kurz dargestellt und dann wird dieser Vorgang als Ganzes oder auch nur ein bestimmter Aspekt daraus, auf das Handeln Gottes übertragen. Dadurch wird für Menschen leichter nachvollziehbar, warum Gott so handelt, wie er handelt. Allerdings gibt es gewisse Einschränkungen, wie wir nachher noch sehen werden. Das Gleichnis vom Sämann, zu dem ich gleich kommen werde, ist auch im Matthäus- und im Lukas-Evangelium zu finden. Im Matthäusevangelium zum Beispiel in Kapitel 13, also fast in der Mitte des ohnehin deutlich längeren Evangeliums. Im Markus-Evangelium dagegen ist es im ersten Viertel zu finden. Das erweckt den Eindruck, als würde Jesus noch ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens stehen. Das ist aber wohl nicht der Fall. Wenn man davon ausgeht, dass Jesus etwa 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs war und predigte, dürfte er sich, als er am See Genezareth die Gleichnisse erzählte, ungefähr in der Mitte seines 3-jährigen Dienstes befunden haben. Wenden wir uns nun also dem ersten Gleichnis zu. Es handelt vom Sämann, also von einem Mann, der einen Acker besitzt und die Saat ausbringt. Dazu lese ich aus Markus 4, die Verse 3 bis 7. Von einem Boot aus redet Jesus zu den Menschen, die sich am Ufer des Sees Genezareth versammelt haben. »Hört zu«, sagt er. »Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen, und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Ich weiß nicht, ob's Ihnen genauso gegangen ist wie mir. Ich habe dieses Gleichnis schon so oft gehört, dass ich mir gar nicht mehr bewusst mache, wie viel Verlust dieser Sämann hinnehmen muss. Die Samenkörner auf dem Weg werden von Vögeln gefressen. Dort, wo die Saat auf Erde mit felsigem Untergrund fällt, geht sie zwar auf, verdorrt aber schon bald wieder. Und dornige Büsche und Unkraut sorgen auch noch für eine traurige Bilanz. Nun steht ja die Saat in diesem Gleichnis für das Wort Gottes, das in der Welt ausgestreut wird. Offenbar muss jeder, der sich daran beteiligt, mit ziemlich großen Streuverlusten rechnen. Nicht einmal Jesus ist davor gefeit. Aber dennoch muss die Arbeit getan werden. So wie der Sämann nicht mehr an die mühevolle Arbeit auf dem Acker denkt, wenn er sich ein frisch gebackenes Brot schmecken lässt, so bringt auch das ausgestreute Wort Gottes Früchte hervor, die alle Verluste in den Schatten stellen. Vers 8. Und einiges von dem ausgestreuten Saatgut fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Ich finde es erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit Jesus davon ausgeht, dass nicht jedes aufgehende Samenkorn super Früchte hervorbringen muss. Das sei zum Beispiel all denen gesagt, die eine Gemeinde aufbauen und sie tatsächlich auch grünen und blühen sehen, aber nur in einem ganz bescheidenen Rahmen. Während eine andere, vergleichbare Gemeinde bereits ihr Gemeindehaus erweitern musste und kurz davor steht, eine Tochtergemeinde zu gründen. Entscheidend ist zunächst einmal, dass überhaupt Frucht entsteht. In dem Gleichnis vom Sämann nimmt Jesus in dieser Hinsicht keine Wertung vor. Es ist ebenso, das eine Samenkorn bringt 30, ein anderes 60 und wieder ein anderes 100-fach Frucht. Vers 9. Nachdem Jesus das Gleichnis zu Ende erzählt hat, sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Vermutlich wird wohl jeder, der damals am See Genezareth Jesus zugehört hat, seine beiden Ohren dabei gehabt haben. Doch jeder von uns weiß, dass man seine Ohren auf Durchzug schalten kann. Darüber hinaus ist der Weg von den Ohren bis zum Herzen manchmal erstaunlich lang. Wer Ohren hat zu hören, der höre, bedeutet also nichts anderes als, hört bitte genau zu und nehmt es euch zu Herzen. Doch was genau sollen sich die Menschen, die Zuhörer damals am See Genezareth, zu Herzen nehmen? In der Deutung zu dem Gleichnis, die gleich ab Vers 13 folgen wird, finden wir die Antwort. Im Gegensatz zu einem Acker, der einfach nur da ist und darauf wartet, dass der Sämann das Saatgut ausstreut, hat der Mensch es zumindest teilweise in der Hand, ob das Wort Gottes bei ihm auf fruchtbaren Boden fällt. Sie merken schon, an dieser Stelle trägt das Gleichnis nicht mehr. Es führt zu nichts, wenn man den Acker nun immer weiter mit den Eigenschaften eines Menschen bzw. eines menschlichen Herzens vergleicht. Ein Gleichnis hat nur die Aufgabe, einen ganz bestimmten Sachverhalt zu verdeutlichen. In diesem Fall dient es dazu, deutlich zu machen, dass das Wort Gottes wie Saatgut ausgestreut wird und dass ziemlich viel davon ohne Frucht bleiben wird. Aber immerhin ein Teil davon wird Frucht bringen und aller Mühe wert sein. Wenn wir das Gleichnis über diesen Sachverhalt hinaus anwenden, dann kann es passieren, dass wir alles Mögliche in den Bibeltext hineininterpretieren. Und das kann nun wirklich nicht der Sinn eines Gleichnisses sein. Zu dem Sinn und Zweck von Gleichnissen haben auch einige der Nachfolger Jesu, die ihm zugehört haben, einige Fragen. In unserem Bibeltext wird ab Vers 10 berichtet, und als er, Jesus, allein war, fragten die um ihn waren samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber draußen widerfährt alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Offensichtlich hat es unter den Zuhörern Jesu einige gegeben, die das Gleichnis vom Sämann nicht verstanden haben. Möglicherweise sind ein paar davon jetzt auch unter den Fragestellern, die von Jesus wissen wollen, warum redest du in Gleichnissen? Und vielleicht schwingt da auch der Vorwurf mit: Mann, rede so, dass wir verstehen, was du meinst. Die Antwort, die Jesus darauf gibt, dürfte viele überraschen. Denn es scheint seine Absicht zu sein, dass manche ihn nicht verstehen. Für andere dagegen sollen die Gleichnisse eine Hilfe sein. Seine Haltung erkläre ich mir so: Inzwischen gibt es Menschen, die eindeutig Stellung gegen ihn bezogen haben und seine Feinde sind. Dazu gehören vor allem einige der religiösen Führer des Volkes, vor allem die Pharisäer. Und dann gibt es die große Menschenmenge, die sich stets um ihn schart, wenn er öffentlich lehrt und predigt. Darunter sind Menschen, die wirklich etwas von Gott erfahren möchten und deshalb nach der Botschaft Jesu dürsten. Aber dann gibt es auch die Sensationshungrigen, die Wunder sehen wollen, als ob es sich um Zauberkunststücke in einem Varieté-Theater handeln würde. Wieder andere machen sich vielleicht auch lustig über Jesus. Dass Jesus nun viele geistliche Wahrheiten in Gleichnissen ausdrückt, führt dazu, dass die Spötter, die Sensationslustigen und auch seine Feinde überhaupt nicht mehr richtig verstehen, worum es geht. Sie haben sich der Botschaft als unwürdig erwiesen. Und was jetzt mit ihnen passiert, kann man fast schon als eine Art Gericht Gottes ansehen. Diejenigen dagegen, die Durst verspüren nach dem Wort Gottes, die haben tatsächlich, wie Jesus es ausdrückte, Ohren, um zu hören. Sie wissen, die Gleichnisse zu deuten. Im ersten Korintherbrief geht der Apostel Paulus darauf ein, wie unterschiedlich die Wirkung des Wortes Gottes auf die einzelnen Menschen sein kann. Paulus schreibt: Es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und dann heißt es einige Verse weiter: Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Diese geistliche Wahrheit, von der Paulus hier spricht, bringt uns direkt zu dem Gleichnis vom Sämann zurück. Wenn das Saatgut nicht auf guten Boden fällt, bringt es keine Frucht. Und wenn sich ein Mensch vor Gottes Wort verschließt, dann wird umgekehrt ihm das Wort Gottes verschlossen bleiben. Von Christen ist manchmal zu hören: du musst Jesus Christus annehmen, sonst gehst du verloren. Das ist prinzipiell richtig. Wenn man aber ganz exakt sein möchte, müsste man eigentlich sagen, wenn du nicht verloren bleiben willst, musst du Jesus Christus annehmen. Denn der natürliche Zustand eines Menschen ist der eines Sünders. Ein Mensch, der verloren gehen möchte, braucht also einfach nur zu bleiben, was er schon ist, nämlich ein verlorener Sünder. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, schreibt Paulus in dem gerade vorgelesenen Abschnitt. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Dieses Nicht-Erkennen-Können kann aber durchbrochen werden, wenn der betreffende Mensch es möchte. Jeder Mensch hat diese Möglichkeit. Er kann Gott darum bitten, seine Ohren und sein Herz zu öffnen. Viele Christen können bezeugen, dass sie selbst keine große Hoffnung hatten, von Gott gehört zu werden, als sie diese Bitte zum allerersten Mal äußerten. Aber Gott wartet nur darauf, dass wir uns an ihn wenden. Wie ich vorhin schon sagte, haben wir als Menschen gegenüber dem Acker aus dem Gleichnis vom Sämann einen unschätzbaren Vorteil. Wir haben es ein Stück weit in der Hand, ob der Same bzw. das Wort Gottes bei uns auf fruchtbaren Boden fällt. Im Bibeltext aus Markus 4 erklärt Jesus nun selbst, wie er das Gleichnis vom Sämann verstanden wissen möchte. Ich lese die Verse 13 bis 20. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr dies Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, einige 30-fach und einige 60-fach und einige 100-fach. Wetterwendisch sein, Sorgen der Welt, betrügerischer Reichtum. Wie sehr ähneln sich doch die Gründe, warum Menschen das Wort Gottes damals nicht an sich herangelassen haben, mit denen von heute. Mit Vers 21 erreichen wir das nächste Gleichnis. Da geht es um das schon sprichwörtlich gewordene Licht, das man nicht unter den Scheffel stellen soll. In einer modernen Bibelübersetzung wurde das Wort Scheffel mit dem sehr banalen Begriff Eimer übersetzt. Im Grunde ist das aber völlig richtig. Ein Scheffel konnte aus Holz oder Metall gefertigt sein, hatte häufig zwei seitliche Handgriffe zum Tragen und fasste in der üblichen Größe etwa 10 bis 15 Liter Flüssigkeit. Der Scheffel diente zum Beispiel aber auch als Maß für Getreide. So ist in der Bibel etwa die Rede von einem Scheffel Weizen, einem Scheffel gerösteter Körner oder einem Scheffel Mehl. Nun also das Gleichnis von dem Licht unter dem Scheffel. Die Verse 21 bis 23. Und er sprach zu ihnen, zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen? Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, und ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dieses Gleichnis handelt meines Erachtens davon, dass Licht in das Dunkel eines menschlichen Lebens gekommen ist. Und zwar durch das Wort Gottes, das jemand ins eigene Leben hineingelassen hat. Für den Betreffenden ist dieses Licht erst einmal ein Grund zur Freude. Es verlangt ihm aber auch ein gewisses Maß an Verantwortung ab. Er muss nun entscheiden, wie es mit diesem Licht, vermutlich einer Öllampe, weitergehen soll. ob er sie unter einer Bank versteckt, Vorsicht Feuergefahr, ob er die Flamme unter einem Scheffel zum Ersticken bringt, oder ob er die Öllampe auf einen Leuchter, ähnlich einem Kerzenständer, setzt, damit sie den Raum erleuchten kann. Ich bin ganz gelassen und bin mir sicher, dass niemand Gottes Licht zum Verlöschen bringen kann. Aber was mit diesem Licht in meinem eigenen Leben geschieht, das liegt in meiner Verantwortung. Ich kann dieses Licht verstecken und auslöschen. Ich kann es aber auch leuchten lassen und andere daran teilhaben lassen. Die Verse 24 und 25 sagen im Grunde das Gleiche aus, verwenden dafür aber ein anderes Bild. Hier ist vom Hören, also dem Hören des Wortes Gottes, die Rede, und von dem Maßstab, den man bei sich und anderen anlegt. Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch auch wieder messen, und man wird euch noch dazugeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Und schon kommen wir zum nächsten Gleichnis. Darin wird das Wachsen einer Saat mit dem Wachstum des Reiches Gottes verglichen. Hören Sie dazu die Verse 26 bis 29. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Dieses Gleichnis ist wirklich ungewöhnlich und kommt nur im Markus-Evangelium vor. In gewisser Weise erinnert es an das Gleichnis vom Sämann. Doch der Sämann in dem Gleichnis war ein Bild für Gott, der sein Wort unter den Menschen ausstreut. In den gerade vorgelesenen Versen ist dagegen von einem Menschen die Rede, der die Saat ausstreut und dann beobachtet, dass die Saat aufgeht. Und er weiß nicht wie, heißt es im Bibeltext. Gott kann hier also nicht gemeint sein, sondern, so sehe ich das zumindest, jeder Christ, der sich daran beteiligt, Gottes Botschaft weiter zu verbreiten. Dieses Gleichnis ist eine Ermutigung, denn seine Aussage lautet: Das Reich Gottes trägt eine große Kraft in sich. In den Versen 30 bis 34 folgt das Gleichnis vom Senfkorn. Es war das kleinste Samenkorn, das die Menschen damals in dieser Gegend kannten. Im Garten eingesät, überragte es bald alle anderen angebauten Pflanzen, denn die Senfstaude, von der hier vermutlich die Rede ist, kann bis zu 3 Meter hoch werden. Möglicherweise spricht dieses Gleichnis aber auch von einem gewissen Wildwuchs, den es in Gottes Reich geben kann. Die Vögel, die sich in der Senfstaude niederlassen, kommen mir nicht ganz koscher vor. Denn im Gleichnis vom Sämann waren sie es, die die ausgestreute Saat einfach wegpickten. Im Bibeltext wird Folgendes berichtet. Und Jesus sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist's das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, so dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Soweit die Verse 30 bis 34 mit dem letzten Gleichnis in diesem Kapitel, dem Gleichnis vom Senfkorn. Zum Abschluss wird in Markus 4 eine Begebenheit geschildert, die nach Feierabendstimmung aussieht. Zunächst, denn schon bald scheint sie wie gemacht für das Markus-Evangelium, das ich so gerne das Evangelium der Tat nenne. Ich lese die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, »Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?« Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, »Schweig und verstumme!« Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, »Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam.« Wissen Sie, was den Jüngern vermutlich am meisten Angst machte? Nicht, dass Jesus den Sturm stillte, sondern dass es von einem Moment auf den anderen mucksmäuschenstill wurde. Es entstand eine große Stille, heißt es hier. Und damit gab es keine Möglichkeit, sich die Stillung des Sturms als ein natürliches Ereignis vernünftig zu reden. Für die Jünger wurde die Macht Jesu auf eine Weise spürbar wie vermutlich niemals zuvor. Der stürmische Wind, das schaukelnde Boot, das aufgepeitschte Wasser und eben auch noch die verzweifelten Hilfeschreie und dann absolute Stille. Die Botschaft, die von diesem Bericht ausgeht, ist klar und hat auch schon unzählige Menschen getröstet. Jesus ist da, auch in den Stürmen des Lebens. Er ist Herr über Wind und Meer und auch über ihr und mein Leben. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass wir in Angst geraten und uns die Stürme des Lebens kräftig durchschütteln. In der Sendereihe Durch die Bibel steht beim nächsten Mal das 5. Kapitel des Markus-Evangeliums im Mittelpunkt. Ein Kapitel voller Wunder. Und erstmals gehört auch die Auferweckung eines verstorbenen Menschen dazu. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe dieser Sendereihe wieder einschalten. Bis dann, auf Wiederhören.